Im OP konkret sind wir direkt am Patienten tätig. Einerseits im Sinne von OP-Vorbereitung, Lagerung, Patienten einschleusen, OP-Checklisten durchführen, also wirklich dafür zu sorgen, dass die Patienten gut und vor allem, dass die richtigen Patienten zu uns kommen, bevor die Übergabe an die Anästhesie erfolgt. Und in weiterer Folge sind wir im Prinzip für den gesamten, sage ich mal, Tätigkeitsbereich da, der die Instrumente umfasst.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Riedl-Lenk.
Kürzlich habe ich mir den Schweizer Gründungsmythos angehört. Und da gibt es ja so eine Szene, nicht da in der, quasi da gibt es irgendeinen See, den habe ich schon wieder vergessen, den Namen von dem See. Und da ist diese Schlacht am Moorwald, nicht? Das ist so eine Gründungsangelegenheit. Und ich glaube, jährlich steigt der Tod auf ein Pferd aus diesem See empor und der See färbt sich ganz rot und brodelt. Mhm. Ja, und dann bewegt er sich da am Ufer und dann geht er wieder zurück.
Mhm. Mhm. Weißt du, warum der Erlaufsee zwei verschiedene Formen hat?
Ich habe nicht einmal gewusst, dass er zwei verschiedene Formen hat.
Ja, du musst dir von oben anschauen, der ist auf einem Stück ganz weiß, ja, so Yin-Yang-mäßig fast. Da gibt's auch eine Sage um den Erlaufsee. Also, das ist jetzt nicht so weit weg von dir. Schau dir den nächste Mal, wenn du am Berg oben bist, den Erlaufsee an und schau dir die Sage dazu an. Ich glaube, es geht um eine Müllerin und um einen Müller und sie dürfte den Freitod im See gefunden haben. Also ganz genau kann ich es da nicht mehr sagen, aber ja.
Ja.
Tod ist aber heute nicht unser Thema, oder?
Tod ist heute nicht unser Thema. Es sind auch die Schnitter nicht unser Thema.
Gut.
Unser Thema ist aber heute was durchaus ein bisschen so einen sagenhaften Charakter hat.
Ja.
Oder einen mythischen Charakter,
bitte. Ja, weil man noch nicht so genau weiß, was ist denn das eigentlich?
Ja, oder? Ja. Und wir haben ja bei der Anstaltsapotheke schon ein bisschen so über Einhörner gesprochen und ob es die denn überhaupt gibt.
Mhm.
Heute ist unser Thema eins, das so dem pflegerischen Einhorn ein bisschen nahe kommt, und zwar ist es die OTA. Und Peter, du bist ja ein Weltmeister im Aufklären von Akronymen und im Vorstellen von Gästen. Stell dir mal vor.
Sehr gern und danke für deine einladenden Worte, das zu tun. Das hast du wieder sehr charmant gemacht. Wir haben heute wiederum, und ich sag's ja ganz, ganz oft, wir sind wirklich in einer sehr glücklichen Lage. Wir haben heute wiederum zwei großartige Gäste bei uns im Besprechungsraum. Und zwar Frau Doktorin Mariella Seel, BA-MSC, die derzeit in einer Ausbildung sich befindet. Hallo Mariella, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Und Manuel Roberto Moreno Huerta von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur, Zentrale Abteilungsstrategie und Qualität in der Pflege. Hallo Manuel, schön, dass du da bist.
Hallo.
Und das Thema heute ist OTA. Und OTA steht, wie du natürlich weißt, für operationstechnische Assistenz. Wir haben nämlich schon mal eine Folge aufgenommen, nämlich Folge 17, OTA, ein Job mit Zukunft, mit Elisabeth Kramm-Reiter und Fritz Kittinger. Es ist schon Randl her, kannst du dich nur erinnern?
Ich kann mich nur erinnern und ich glaube, dass das, wie du immer zu jedem Gast sagst, das ist einer der meistgehörten Podcasts.
Das stimmt aber wirklich. Ja. Der Jürgen Zahl hat vor kurzem nachgeschaut und hat gesagt, dass der OTA-Podcast, obwohl er doch schon ein Randl her ist, nur immer sehr gerne gehört wird. Und ich denke mir, bei diesem OTA-Podcast Folge 17 haben wir Lehrende gehabt von der OTA-Ausbildung. Und heute, Mariella, mit dir haben wir eine Kollegin da, die in Ausbildung ist, und ich finde das total spannend. Ich würde dich mal bitten, dass du dich vorstellst selbst, weil du hast so viele Titel und bist schon wieder in einer Ausbildung. Das heißt, du bist sehr bildungsaffin, hätte ich jetzt einmal gesagt. Und was mich interessieren würde, was verschlagt dich in die OTA-Ausbildung?
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, danke auch für die Nennung aller meiner Titel. Mensch mit Sitzfleisch, könnte man sagen. Was verschlagt mich in die Ausbildung? Also ich komme tatsächlich aus einer wissenschaftlichen Laufbahn und
durfte in einem Projekt viel Zeit im OB verbringen und bin eigentlich über dieses Forschungsprojekt letztlich bei der OTA-Ausbildung gelandet und war umso glücklicher, als dann wirklich in St. Pölten auch die Chance war, die Ausbildung zu starten, und bin eben jetzt im dritten Jahrgang, also drittes Ausbildungsjahr, werde nächstes Jahr im Herbst hoffentlich fertig und muss sagen, finde es sehr bereichernd und aufregend und spannend immer noch, dass man eine neue Berufsgruppe auch so mitbegleiten kann und da wirklich hautnah dabei sein kann.
Das heißt, du bist in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule im dritten Jahrgang quasi. Die OTA-Ausbildung dauert 3 Jahre,
genau. Findet
an Gesundheits- und Krankenpflegeschulen in Niederösterreich statt. Ja. Seit wann, Manuel, gibt es diese Ausbildung eigentlich in Niederösterreich?
Genau, also die Ausbildung in Niederösterreich hat gestartet im Oktober 2022 am Pilotstandort Horn. Haben auch dieses Jahr die ersten Kolleginnen und Kollegen abgeschlossen. Und jetzt seit 2023 haben wir in jeder Gesundheitsregion in Niederösterreich die OTA-Ausbildung.
Mariela, um da direkt beim Anfang zu beginnen, wie würdest denn du Nummer eins diesen Beruf jemanden erklären, der noch nie in einem OP war, beziehungsweise was macht ihr in einem Operationssaal als operationstechnische Assistenten und ersetzt ihr wen oder füllt ihr eine Lücke auf oder was ist sozusagen diese neue Ausbildung grundsätzlich?
Das ist gar nicht so leicht auf den Punkt zu bringen, weil unser Berufsfeld tatsächlich wahnsinnig breit aufgestellt ist. Also wir dürfen auch abseits vom OP relativ viele Aufgaben übernehmen, sei es in der Endoskopie, sei es in der Notfallambulanz. Aber im OP konkret sind wir direkt am Patienten tätig. Einerseits im Sinne von OP-Vorbereitung, Lagerung, Patienten einschleusen, OP-Checklisten durchführen. Also wirklich dafür zu sorgen, dass die Patienten gut und vor allem, dass die richtigen Patienten zu uns kommen, bevor die Übergabe an die Anästhesie erfolgt. Und in weiterer Folge sind wir im Prinzip für den gesamten, sage ich mal, Tätigkeitsbereich da, der die Instrumente umfasst, der die Geräte umfasst, der sowohl das Instrumentieren während der Eingriffe als auch den unsterilen Beidienst umfasst. Also wir begleiten eine Operation wirklich von Beginn, von der Schleuse an, durch den kompletten Eingriff bis zum Ausschleusen der Patientinnen und Patienten mit. Natürlich nicht eine Person alles, es ist Teamwork, der ganze OP ist Teamwork, aber wir sind wirklich maßgeblich beteiligt, instrumentieren, assistieren, machen Beidienst. Und die Frage über jemanden ersetzen finde ich persönlich spannend, weil es im Gesundheitswesen, glaube ich, vor allem in der aktuellen Zeit nicht um Ersetzen gehen kann. Also wir haben einen wahnsinnigen Personalmangel in allen Bereichen und ich würde nicht von Ersetzen sprechen, sondern ich glaube, wir füllen tatsächlich als gut qualifiziertes Personal Lücken auf, die bestehen und erweitern in gewisser Weise vielleicht auch den Spielraum im OP, weil wir tatsächlich so ausgebildet sind, dass wir nicht nur die Tätigkeiten der klassischen OP-Pflege übernehmen können, sondern auch der OP-Assistenten. Das heißt, wir bringen da einfach ein wahnsinnig breites Spielfeld rein, bringen wahnsinnig viele Tätigkeiten rein. Und ich glaube, das macht den Beruf so spannend und bereichernd für den OP.
Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Aussage ist, dass sozusagen da kein Konkurrenzelement eingebracht wird ins System, sondern eine Ergänzung, um dieses System aufrechterhalten zu können. Jetzt, Mariela, weil wir uns ja natürlich auch an ein Publikum richten, das womöglich selbst einmal ein OP gehabt hat, aber sonst an sich in diesem Bereich ja nichts zu tun hat und sowas entsprechend auch nicht kennt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, beispielsweise ich habe eine Blinddarmoperation, die ich schon tatsächlich hinter mir habe, wie schaut denn das aus? Was muss ich als Patient oder was muss ich mir da erwarten, beziehungsweise ab wann habe ich denn dann mit einer OTA zu tun?
Im Prinzip ab dem Moment, wo der Transportdienst dein Bett durch die Schleusentüren schiebt und wir als OTA den Patienten, die Patientin abholen, einschleusen. Sprich, das erste Kennenlernen, der erste Kontakt mit dem OB-Bereich könnte tatsächlich in Zukunft eine OTA sein, die beispielsweise die Patientendaten kontrolliert, die OP-Markierung kontrolliert und die so quasi den ersten Schritt in diesen neuen, für den Patienten unbekannten Bereich mitbegleitet und die Patientinnen und Patienten eigentlich von da weg an bis zur Übergabe in den Aufwachraum betreut.
Und die Schleuse ist sozusagen der Bereich, wo man quasi vom Patientenbett auf das OP-Tischsystem, nicht? Weil Der genau. OP-Tisch ist ja, muss man sagen, auch schon ein hochtechnisiertes Ding. Und dann wird man mit dem OP-Tischsystem an die OP-Säule angedockt in aller Regel. Und auch da ist wiederum die OTA dabei, die Lagerung zu unterstützen, gemeinsam mit dem jeweiligen Chirurgen. Und dann hast du erwähnt, unsteriler Beidienst. Manuel, kannst du da vielleicht eine Differenzierung bringen zwischen diesem unsterilen und sterilen Beidienst, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen aufklären, was so der Unterschied zwischen steril und unsteril überhaupt ist?
Genau, also gerade so wie es die Mariella angesprochen hat, der unsterile Beidienst kümmert sich um alle Tätigkeiten fernab jetzt des klassischen Operationstisches. Mariella, besser mich bitte aus, du bist fachlich da tiefer drinnen als ich, ja. Zureichen von Sterilgut etc. sind solche Aufgaben, die der unsterile Beidienst hier übernimmt. Der sterile Beidienst beziehungsweise klassisch die Instrumentanz, ja, steht direkt am Patienten mit dem Operateur beziehungsweise dem chirurgischen Assistenten, der chirurgischen Assistentin, reicht sämtliche Instrumente, Materialien, die für die Operation benötigt werden, steril zu. Und im Backup ist der unsterile Beidienst auch dafür verantwortlich, wenn man jetzt zum Beispiel von einer laparoskopischen, also von einer Schlüssellochchirurgie, umsteigen muss auf eine offene Operation, ja, dass hier dann auch der unsterile Beidienst entsprechend auch alle Materialien weiter vorbereitet, richtet und hier dann der Instrumentanz steril am Tisch hier unterstützt.
Und dieser Aspekt steril bedeutet schlicht nicht, dass diese Instrumentarium tatsächlich keimfrei sind. Nicht? Also dass auf der Oberfläche sich keine Krankheitserreger oder insgesamt irgendwelche Mikroorganismen befinden. Und das darf man natürlich auch nicht sozusagen auf das Instrument aufbringen, indem man es halt richtig handhaben muss. Jetzt, Peter, du kennst unsere Sterilgutlager bzw. unsere Paternosterschränke, wo Sterilgut gelagert werden, und hab gar nicht mehr ein genaues Mengengerüst im Kopf, aber wir haben so wahrscheinlich mehrere tausend Sterilguteinheiten, also mehr oder weniger Metallkisten, in denen Instrumente verpackt sind. Und ich hätte jetzt einmal gesagt, wir werden wahrscheinlich mehrere tausend, wenn nicht mehrere hunderttausend verschiedene Instrumente haben. Mariella, wie schafft man denn als OTA die sehr vielen Eingriffe, diese sehr vielen unterschiedlichen Instrumente zu verinnerlichen und dann auch den Zweck zu wissen und den entsprechenden Zeitpunkt, wann es gebraucht werden?
Das ist eine sehr gute Frage, das wüsste ich tatsächlich auch gern. Ich hoffe, das ergibt sich aus der Berufspraxis. Mhm. Also bei uns ist es in der Ausbildung tatsächlich so, dass wir einfach sehr, sehr viele Praxisstunden haben. Also sowohl praktisch angeleiteten Unterricht als auch wirklich 2/3 der Ausbildung im OP stehen. Und da muss man ehrlich sagen, instrumentieren ist was, das kannst du nicht aus einem Buch lernen. Das kommt einfach mit dem Tun, das kommt mit dem Handeln. Und je öfter man einen Eingriff sieht, desto eher hat man diesen Ablauf im Kopf, um zu wissen, okay, ich befinde mich jetzt dort und da, ich brauche dieses und jenes Instrument, ich kenne die Chirurgin, den Chirurgen, weiß, okay, die haben vielleicht dieses oder jenes lieber oder möchten es anders angereicht haben. Das heißt, das kommt tatsächlich mit der Erfahrung, mit der Praxis. Grundsätzlich zum Instrumentarium ist, glaube ich, zu sagen, es gibt einen gewissen Grundschatz. Also eine Pinzette zum Beispiel, das kennt jeder. Dass es da verschiedene Ausführungen gibt. Okay, da kommt man rein, man weiß, was man wofür nimmt, eine Schere, Detto. Das heißt, wir haben quasi einen gewissen Grundschatz an Instrumenten, mit dem wir arbeiten. Spezialinstrumente in Spezialfachrichtungen sind tatsächlich was, das beschäftigt uns in der Ausbildung auch. Also wir sitzen auch oft vor den Lehrbüchern und denken uns, was ist das? Wie verwende ich es? Wie reiche ich es richtig an? Aber da muss ich wirklich unterstreichen, das kommt mit der Praxis, das kommt mit der Erfahrung, und das ist das Schöne an dem Beruf und auch an der Ausbildung zur OTA, dass wahnsinnig viel wirklich hands-on gelebt wird und in der ganzen Ausbildung eine relativ große Hands-on-Mentalität da ist, weil es das wirklich braucht.
Ihr habt jetzt eingehend besprochen, wie läuft so ein OP ab, so ganz grob. Ich glaube, du wolltest diese Patientinnen sich da reinbringen, alle, weil das du sehr schön gemacht hast. Also was erwartet mir als Patient? Ja, und wo ist die OTA überall tätig? Und jetzt sind wir gerade in der Ausbildung, was natürlich super ist. Jetzt hast du gerade gesagt, Mariella, 2/3 ist hands-on, ist Praxis. Ja, also sehr, sehr eine praxisbezogene Ausbildung. Und wie man das erlernt, was mir sofort eingefallen ist, ist Memory. Gibt es ein Instrumentarium Memory? Die Memory kennt ihr, oder? Kinder sind unglaublich gut in Memories, ja. Vielleicht sollten wir sowas einmal entwickeln. Machen wir ein Startup. Und jetzt, was ist das andere Drittel? Schule. Du sitzt, lernst, wir wissen von deiner, von der Einleitung, du hast ein gutes Sitzfleisch. Was lernt man so in der OTA-Ausbildung? Also, ich nehme an, Anatomie.
Absolut. Also,
was sind denn Inhalte? Erzähl uns einmal, was erwartet mich, wenn ich so eine Ausbildung beginne?
Ja, wie schon angesprochen, Anatomie. Mhm. Anatomie, Physiologie, Pathologie, also einfach die Grundlagenlehre vom menschlichen Körper, von seinen Vorgängen, von den Erkrankungen, weil es natürlich auch für uns wichtig ist zu wissen, warum wird eigentlich operiert und in welcher Schicht des Körpers bewege ich mich, welches Instrument brauche ich dafür. Was in der Theorie auch noch ganz stark vertreten ist, ist Hygiene. Also wir haben schon angesprochen, diese kleinen Krankheitserreger, die vielleicht nicht auf den Instrumenten sein sollten. Genau das sieht man sich an, wie man das verhindern kann, wie Hygiene im Krankenhaus funktioniert, wie wir es einfach schaffen, dass wir Patientinnen und Patienten durch den Eingriff gesünder machen und nicht kranker. Und ein weiterer ganz großer Bereich ist tatsächlich die Operationslehre. Also das theoretische Lernen von Eingriffen, von OP-Abläufen, um dann in der Praxis eben nicht Instrumenten-Memory spielen zu müssen, sondern schon ein bisschen im Hinterkopf zu haben, okay, was kommt als nächstes, was brauche ich, wie kann ich der Chirurgin, dem Chirurgen jetzt in dem Moment weiterhelfen, indem ich das richtige Instrument parat habe.
Super. Ist wahrscheinlich auch gewisse, entschuldige, dass ich die unterbrochen habe, aber mich treibt gerade dieses Anreichen von Instrumenten ein bisschen um, weil ich glaube, bei dem beschränkt er sich ja nicht. Also wenn ich so ein bisschen die OPs im Universitätsklinikum St. Pölten oder auch Lilienfeld betrachte, dann ist ja das sehr viel komplizierter, nicht? Also es sind ja die Instrumente in sehr vielen Fällen gar nicht einfach nur Einzelteile, sondern die bestehen ja aus mehreren Komponenten. Ihr arbeitet mit verschiedenen Bohrmaschinen und so weiter, also mit ganz vielen technischen Geräten bis hin bei uns in den OPs zum Teil sogar mit Operationsrobotersystemen. Ist das auch Ausbildungsinhalt, dass man sozusagen dann diese komplizierten Geräte auch zusammenbaut und damit umgeht?
Ja, also definitiv bei uns ist auch der theoretische Unterricht sehr praktisch veranlagt, das muss man wirklich sagen, weil wir viele Vortragende haben, die direkt aus der Praxis kommen, die aus den Kliniken kommen und uns erklären, wie beispielsweise laparoskopische Instrumente, die aus der Sterilisation kommen, zusammengebaut werden, damit wir einfach am OP-Tisch wissen, wie es funktioniert. Wenn man sich so ein bisschen den gesellschaftlichen Blick auf die OP-Pflege vielleicht anschaut, dann entsteht da ganz oft der Eindruck, na, ihr tut ja da nur Besteck hergeben den ganzen Tag und das ist ja nichts, also das kann ein angelernter Affe, blöd gesagt auch. Aber es ist tatsächlich viel mehr. Also dieses Instrument, dieses Gerät, das die Operateure bekommen, ist im besten Fall schon von mir zusammengebaut worden, damit es einfach angereicht werden kann. Und ich glaube, das ist auch dieser handwerkliche Aspekt, der bei einer OTA nicht fehlen darf. Also jeder, der sich gerne als Heimwerker versucht oder Möbel von großen schwedischen Möbelherstellern zusammenbauen kann, das ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Eingangshürde. Weil wenn einem das nicht taugt, dann ist man im OB, glaube ich, auch falsch, weil es ja einfach oft sehr kleinteilig wird und man hat Schrauben, man hat Bohrmaschinen. Und das macht spannend, macht es aber natürlich auch herausfordernd.
Super, dass du da diese Zugangsvoraussetzungen schon irgendwie thematisierst. Nämlich man muss die Liebe am Menschen haben, man muss aber handwerklich und technisch interessiert sein. Manuel, welche Voraussetzungen muss ich noch mitbringen, um OTA-Ausbildung zu beginnen?
Genau, also wichtig ist auch noch, dass man das 17. Lebensjahr vollendet hat. Das ist so eine Grundvoraussetzung, genauso wie die Absolvierung der 10. Schulstufe. Das sind mal so die zwei gröbsten Zugangsvoraussetzungen, die man hier definiert. Andererseits natürlich auch eine gesundheitliche Eignung entsprechend mitbringt mit einem ärztlichen Attest. Es ist doch auch teilweise eine sehr herausfordernde körperliche Arbeit. Man steht viele Stunden oft, gerade bei längeren Operationen wie neurochirurgischen Operationen, Wirbelsäulenoperationen, oft sehr lange am OP-Tisch. Also man muss auch hier körperliche gewisse Fitness mitbringen. Und das wären einmal so im Groben hier die Zugangsvoraussetzungen, um sich für eine OTA-Ausbildung hier zu qualifizieren.
Und diese Informationen finde ich, nehme ich an, auf den Homepage der Krankenpflegeschulen.
Genau, richtig, die sind auf der Homepage ersichtlich.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Mariella, du wirst jetzt fertig als operationstechnische Assistentin. Jetzt haben wir gesagt, man kann in jedem OP und darüber hinaus arbeiten. Darum würde mich interessieren, was ist denn das darüber hinaus? Und als zweites, was ist denn deine Präferenz, für welches operative Gebiet wirst du denn du interessieren in Zukunft?
Also das darüber hinaus ist sehr vielfältig. Unser Berufsbild gibt tatsächlich sehr viel her. Einerseits Operationssäle in allen Fachrichtungen. Andererseits Sterilgutaufbereitung, also Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte, die quasi die Grundversorgung von Sterilgut in einer Klinik darstellen, bis zur Endoskopie, bis zur Notfallambulanz, Notfallversorgung oder was sogar auch ginge im, sagen wir, niedergelassenen Bereich Primärversorgungseinheiten mit operativem Schwerpunkt. Also es ist tatsächlich so, dass man als operationstechnische Assistenz nicht auf den OP festgenagelt ist. Man könnte es auch andersrum sagen, wir dürfen quasi überall arbeiten, außer auf einer Pflegestation. Also das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, der viele auch umtreibt im Vergleich zur klassischen OP-Pflege. Also wir können nicht auf einer Station arbeiten, wir können nicht an einem Pflegeheim arbeiten, aber wir sind in allen Bereichen, die irgendwie interventionell tätig sind, die operativ tätig sind, wirklich sehr breit aufgestellt. Und das macht es für mich tatsächlich auch schwer, mich zu entscheiden, wo ich einfach in weiterer Folge hin möchte. Ich meine, es gibt Tendenzen und für mich ist klar, dass ich im OP bleiben will. Aber dadurch, dass wir so viel Praktikum haben, lernen wir natürlich auch sehr viele Fachrichtungen kennen. Und sich da auf eine Fachrichtung festzulegen, finde ich persönlich sehr schwierig. Also ich sehe mich eher in einem Zentral-OP mit vielen Fachrichtungen, weil es, glaube ich, zum Hineinkommen, zum Hineinschnuppern, zum Kennenlernen wirklich viel bringt, wenn man verschiedene Fachrichtungen kennenlernt, weil ich mich einfach aus dem Stegreif auch nicht entscheiden könnte.
Marielle, wir haben eingehend gehört, seit 2022 gibt es in Niederösterreich diese Ausbildung. Du schließt bald ab. Musst du die oft erklären, auch unter den Kollegen? Weil der Oliver hat, glaube ich, eine ganz wichtige Frage gestellt, muss man Angst haben? Also verdrängst du irgendwen? Und ich bin auch überzeugt davon, OTAs sind ganz wichtig und unterstützen uns. Und wir kennen ja die Pflegepersonalbedarfsprognose. Das heißt, hier wird es ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sein für unsere Patientinnen in einer guten Patientinnenversorgung. Oberösterreich zum Beispiel ist uns ja schon ein bisschen voraus, da gibt es das schon länger. Ist dir was aufgefallen in den Praktikern in Niederösterreich und in Oberösterreich? Hast du einen Wunsch an unsere Kolleginnen in der OP-Pflege? Wie geht's da so? Was erlebst du?
Also Wunsch ist vielleicht zu viel gesagt. Was mir in meinen Praktika in anderen Bundesländern aufgefallen ist, dass man in jenen Bereichen, wo OTAs quasi schon vor Ort arbeiten oder die Ausbildung in einem Angestelltenverhältnis machen kann, dass dort einfach mehr Verständnis von Seiten der Kolleginnen und Kollegen vorhanden ist, was eine OTA tut, was sie darf, was der Aufgabenbereich ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, besteht in Niederösterreich teilweise noch ein bisschen Nachholbedarf, natürlich abhängig vom Haus, abhängig von der Abteilung. Aber wir hatten es gerade am Beginn der Ausbildung oft wirklich schwer zu erklären, dass wir jetzt nicht kommen und die OP-Pflege auf die Stationen geschickt wird. Also da waren wir einfach mit irrsinnigen Vorurteilen auch konfrontiert und das war am Beginn wirklich nicht leicht, in ein OP zu gehen und zu hören, ja, wenn ihr da seid, dann sind wir alle weg, weil es einfach nicht stimmt. Mhm. Also wir haben wahnsinnig viel Erklärungsbedarf gehabt in der Vergangenheit, haben es auch teilweise immer noch. Und das wäre eben mein kleiner Wunsch, dass das beim Personal, beim bestehenden Personal ein bisschen durchdringt, dass wir als Kolleginnen und Kollegen kommen und nicht als Konkurrentinnen.
Mhm. Manuel, du hast gesagt, die ersten sind fertig und in der Praxis. Hast du Rückmeldungen von den Kolleginnen aus der Praxis? Wie ist die Lage?
Genau. Also die Kolleginnen und Kollegen sind sehr gut angekommen an ihren Arbeitsplätzen, ja, gerade nach der Ausbildung. Orientieren Sie sich jetzt im Berufsleben? Wir haben durchwegs positivste Rückmeldungen erfahren. Und ich glaube, so wie es die Marielle auch angesprochen hat, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass die operationstechnische Assistenz jetzt auch im Berufsleben ankommt, um hier einfach auch diese Herausforderungen, diese Vorurteile auch noch ein bisschen zu schwächen, ja, dass hier niemand verdrängt oder ersetzt wird, ganz im Gegenteil. Ich glaube, und das fördert es jetzt, da wir jetzt auch immer mehr Absolventinnen und Absolventen bekommen, einfach dieses gegenseitige Verständnis und dieses Begegnen auf Augenhöhe.
Wir haben das ja, ist mit den Einhörnern so, gell? Die müssen sie
erst einmal beweisen, dass es gibt. Ne?
Ja, genau.
Jetzt ist es so, dass in allen pflegerischen Bereichen aus meiner Sicht also eine wesentliche Komponente ist auch, dass ich mit emotionalen Herausforderungen umgehe. Der OB ist aus meiner Sicht in sehr vielen Tätigkeiten einer, wo man ein sehr positives Ergebnis hat, also wo dann am Ende was Positives rauskommt, nicht, weil man kommt in OP, günstigstenfalls wird das Problem operativ beseitigt und der Patient ist dann im Nachgang quasi rekonvaleszent und dann in den meisten Fällen auch geheilt. Gibt es irgendwas, was jetzt als operationstechnische Assistentin also eine besondere emotionale Belastung ist, mit der man umgehen können muss?
Definitiv. Also es ist ein Beruf, der mit Patientinnen und Patienten zu tun hat. Das ist klar. Das heißt, man erlebt Patientinnen in Ausnahmesituationen. Also Operationen sind für uns tagtägliches Geschäft. Für die meisten Patientinnen und Patienten ist es trotzdem ein ganz besonderer Tag. Man kommt in ein OP, es ist kalt, es ist fremd, alle laufen herum wie grüne Männchen. Niemand nimmt sich vielleicht die Zeit, um dich emotional so zu begleiten, wie du es gerne hättest oder wie du es brauchen würdest. Und ich glaube, das ist schon was, wo man sagt, man muss sich als Personal auch bewusst sein, für uns ist das jetzt kein Werkstück, sondern für uns ist das ein Mensch, der dort liegt. Das heißt, man sollte in der Lage sein, sich emotional auf die Personen einstellen zu können. Wir sind ja nicht nur im OP tätig, wir sind auch in Spezialbereichen wie der Notfallambulanz, wo man natürlich oft mit besonderen Schicksalen konfrontiert ist. Wir reden von Unfällen, wir reden von Schockräumen. Das heißt, da ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch in gewisser Weise weiß, wie man sich selbst nach einem Dienst wieder runterholen kann, einordnen kann, einebnen kann. Und es besteht ja ein gewisses Vorurteil über den Operationsbereich, dass dort vielleicht ein bisschen happig zugeht, dass dort ein anderer, rauerer Ton herrscht. Und ich glaube, also es schadet vielleicht nicht, wenn man ein bisschen eine dicke Haut hat, wenn man in diesem Bereich arbeiten möchte, weil es tatsächlich so ist. Also der Wind, der im OB weht, ist ein anderer. Man ist einfach oftmals auch am OB-Tisch in einer persönlichen Ausnahmesituation. Man ist gefördert und gefordert. Man arbeitet mit anderen Berufsgruppen zusammen. Und ich glaube, von dem her ist es einfach wichtig, dass man sich selbst auch entsprechend emotional regulieren kann, bezeichnen wir es so. Und vielleicht nicht alles sagt, was man sich denkt.
Dieser Terminus technisch interessiert mich auch noch. Versteht man sie als operationstechnische Assistentin, als Technikerin?
Das ist schwierig zu sagen, weil es ein so diverses Berufsfeld ist, das schon so viel technischen Anteil mitbringt, dass ich es gar nicht so sehr auf dem technischen Fokus legen würde, sondern einfach auf das Gesamtbild. Also wenn ich im Bekanntenkreis gefragt wird, welche Ausbildung ich mache, dann sage ich immer OP-Pflege, weil das irgendwie leichter zu erklären ist als operationstechnische Assistenz. Mhm. Für mich, für mein Berufsverständnis, bringt dieser technische Teil im Titel schon mit, dass ich mich einfach mit Gerätschaften auskennen muss. Das für mich klar ist, für mich beginnt der OP nicht am Instrumentiertisch und hört dort auf, sondern für mich involviert das alles rundherum, die Technik, die im OP ist. Ich muss wissen, wie ich eine Diathermie einstelle, ich muss wissen, wie ich einen Laparoskopieturm bediene, ich muss wissen, wie der OP-Tisch funktioniert und die OP-Leuchten funktionieren. Das heißt, ja, da ist ein gewisser technischer Aspekt drinnen, der ist aber in der, sagen wir, klassischen OP-Pflege nicht ausgenommen. Also unser Berufsgesetz und das der OP-Pflege, also der Diplomierten mit Sonderausbildung, ist in diesen Punkten identisch. Das heißt, es ist jetzt ein anderer Terminus, aber die Aufgaben sind dieselben, die Verantwortlichkeiten sind dieselben. Das heißt, es ist in meiner Wahrnehmung eher eine Begrifflichkeit als tatsächlich ein Unterschied im Berufsbild.
Ja, ist aber super, dass du das nochmal zum Thema gemacht hast, weil ich denke mal, in deiner Ausführung merkt man es ja. Also du sprichst ja vom Patienten, den ihr betreut, vom Einschleusen bis zum Ausschleusen und dass das für den immer eine Ausnahmesituation ist, ja, und sie mal die Zeit nehmen soll für ihn. Das heißt, du hast dann einen sehr patientinnenorientierten Fokus, ja, aber dass dieser operationstechnische Assistent, ob der Name wirklich glücklich gewählt ist, kann man sich fragen, ja, weil sie ja mehr ist als nur die Technik, ja, sondern absolut. Es ist immer der Mensch.
Und ich glaube, das wirkt derzeit einfach ein bisschen limitierend in den Köpfen. Und ich sage mal, wir sind in dieser Luxusposition, dass wir ein Betreuungsverhältnis von 7, 8, 9 Personen pro Patient haben. Das hat keine Station. Und von dem her finde ich schade, quasi diesen technischen Aspekt in den Mittelpunkt zu stellen, weil eigentlich die Patientin oder der Patient im Mittelpunkt steht und nicht das Drumherum.
Ja, jetzt haben wir jemanden vom Overhead da und die hätte jetzt einmal gesagt, dem Overhead schreibt man ja zu, dass er zumindest ein bisschen in die Zukunft schauen kann. Manuel, was passiert denn mit der Berufsgruppe in der Zukunft? Was sind da die Herausforderungen aus deiner Sicht, beziehungsweise dann in weiterer Folge natürlich auch aus deiner, Mariela?
Die Mariela hat es so schön angesprochen, die Diplomierten der OB-Pflege. Man darf nicht vergessen, auch die operationstechnische Assistenz ist die diplomierte operationstechnische Assistenz. Und ich glaube, und du hast es so schön angesprochen, wenn man sich die Berufsgesetze hernimmt, also das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz und das medizinische Assistenzberufegesetz, wo die OTA hiermit abgebildet ist, ja, und man legt die wirklich nebeneinander hin, sieht man ganz schön, dass die Kompetenzen, die Aufgabenbereiche gleichwertig sind, ja. Und das ist so eine Zukunftsvision, glaube ich auch, ja. Und es geht wahrscheinlich auch einher, je mehr operationstechnische, diplomierte operationstechnische Assistentinnen und Assistenten wir haben, umso mehr wird dieses gegenseitige Verständnis gefördert und umso besser kann man sie auch im OP einbetten, dass auch die OP-Pflege hier merkt, wir sind ebenbürtig, wir sind gleich und im Endeffekt, und du hast das so schön gesagt, Mariela, steht sie für einen Menschen am OP-Tisch da, ja, nämlich für den Patienten oder die Patientin. Und ich glaube, das sollte unser Fokus sein für die Zukunft. Ja. Wir sind alle in einem multiprofessionellen Team verantwortlich für einen Menschen, der unsere Hilfe, der eure Hilfe als fachkompetente Personen braucht. Und ich glaube, das ist die Zukunft der diplomierten operationstechnischen Assistenz. Auf Augenhöhe im Team miteinander zu arbeiten und sich auch so zu begegnen.
Mariela, was ist noch an Zukunftsthemen jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr auf das Arbeitsspektrum zu erwarten? Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Robotik. Hast du da so ein Zukunftsbild vor dir?
Also die Digitalisierung ist ja im OP durchaus angekommen und das seit Jahren. Also wir kennen OP-Roboter, es gibt hier im Haus selbst OP-Roboter. Also ich glaube, das ist nicht mehr wegzudenken, das wird sich auch nicht ändern. Ich glaube, dass das, was der Manuel gerade angesprochen hat, dass es sehr wichtig ist, dass wir wirklich in Zukunft auf Augenhöhe arbeiten können mit den bestehenden Berufsgruppen. Und ich glaube, dass das tatsächlich über Spezialisierung auch möglich sein wird, um wirklich zu sagen, okay, jetzt habe ich operationstechnische Assistentinnen und Assistenten im OP, die sich einfach besonders gut in der OP-Technik auskennen und die ich vielleicht auch in gewisse Spezialistenrollen in Digitalisierungsbereichen hineinbringen kann. Also Personen, die sich jetzt konkret beispielsweise mit dem Da Vinci auseinandersetzen, die wissen, also die einfach besonders gut und wissen, wie der Da Vinci funktioniert, was mit Fehlerbehebung gemacht werden kann. Also da einfach diesen Fokus zu haben oder auch im Bereich Implantologie, Prothesensysteme. Also da befindet sich gefühlt alle paar Monate was Neues am Markt. Und ich glaube, dass man in diesen Bereichen wirklich mit den OTAs ganz gut hinein kann. Und ich glaube, dass es eben, wie der Manuel gesagt hat, wir bewegen uns auf Augenhöhe und ich glaube, das wird tatsächlich das Wichtigere sein, als uns nicht zu überlegen, wo kann man die OTA jetzt besonders einsetzen im Vergleich zur bestehenden OP-Pflege, sondern einfach, wie kann ich dafür sorgen, dass die OTA nicht nur im Gesetz gleichgestellt ist, nicht nur auf dem Papier die gleichen Tätigkeiten hat, sondern auch tatsächlich in der Klinik dasselbe tut, dasselbe verdient, dieselben Rechte und Pflichten hat. weil es im Prinzip den Patientinnen und Patienten egal ist, ob da jetzt eine OP-Pflege steht oder eine OTA steht. Die wissen es oft nicht einmal. Aber die möchten einfach bestmöglich versorgt werden. Und das kann sowohl durch uns als auch durch andere passieren.
Das ist fast schon ein Appell gewesen, oder?
Ich wollte gerade sagen.
Oje, Oliver.
Oje, wir sind ja jenseits der 50. Folge, deutlich jenseits der 50. Folge. Das heißt also, mittlerweile, glaube ich, ist eh keiner mehr wirklich überrascht, dass wir einen Appell abverlangen. Ja. Manuel, was wäre denn ein Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Thema operationstechnische, diplomierte operationstechnische Assistentin?
Einen Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Oder auch an eine Kohorte, die da du ganz selber aussuchen
darfst. Oder an alle Interessierten an der Ausbildung, die vor einer Berufswahl stehen und sie überlegen, was soll ich denn tun in Zukunft?
Genau. Also ich glaube, wir haben es jetzt auch erlebt durch die Schilderungen von der Mariella. Es ist einerseits ein technischer Beruf, aber andererseits so ein umfassendes Feld, was operationstechnische Assistentinnen und Assistenten bedienen. Man braucht eine gewisse technische Affinität, aber man braucht den Zugang und vor allem auch die Liebe und die Passion zum Umgang mit Menschen, zum Arbeiten in einem professionellen Team, ja, in ganz unterschiedlichen Settings, die wir jetzt kennengelernt haben. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen eine Affinität und eine Passion mitbringt, ja, dann kann man sich in dem Beruf wirklich sehr gut verwirklichen und auch künftig stark weiterentwickeln.
Mariella, es ist nie alles gesagt, aber haben wir was nicht gefragt, was du gerne oder wo du gerne eine Antwort geben würdest?
Ad hoc nicht. Also wenn ich auch noch einen Appell aussprechen darf. Traut's euch. Also wenn da draußen unter den Zuhörerinnen und Zuhörern jemand ist, der vielleicht nicht ganz weiß, ob es das Richtige ist, der mit dem Beruf liebäugelt, dann bitte traut's euch. Also es ist ein wahnsinnig spannendes Tätigkeitsfeld. Es ist tatsächlich so, du kommst am Morgen in den OP und weißt noch nicht, was auf dich zukommt. Es ist definitiv ein Beruf, wo du nicht als erstes die Kaffeemaschine einschaltest, so wie es in ganz vielen Berufen der Fall ist. Und es ist wahnsinnig cool, einfach in so einen Spezialbereich der Medizin hineinschauen zu können, wo man ganz oft nicht hinkommt. Und drum wirklich, traut euch drüber. Und wenn ich so in meiner Klasse schaue, sind da so wahnsinnig tolle Menschen drinnen, die sich ebenfalls getraut haben. Und es wäre richtig cool, zukünftige Kolleginnen und Kollegen zu haben, die sich ebenfalls was trauen.
Dem gibt es nichts hinzuzufügen, Peter, außer?
Außer, dass wir über den Da Vinci-Roboter die Folge 4 aufgenommen haben, operiert bald nur noch der Roboter mit Primarius Götzinger, falls ihr das mal anhören möchte. Ich kann ihn nur empfehlen.
Ich glaube auch nicht und ich glaube, dass wir viel zu selten Eigenwerbung machen, Peter, für unsere verschiedenen, mittlerweile sind ja wie ein Podcast-Imperium, ein Verlag nahezu, nicht, weil wir haben die Pflegeimpulse-Podcasts, die wir mittlerweile aufnehmen, die wir in der LGA Update findet, als Mitarbeiterin und Mitarbeiter und den G1.3, das Sprechzimmer-Podcast, den wir sozusagen für die Öffentlichkeit aufnehmen. Und ich höre da immer, scheren und liken sie uns. Ich weiß zwar überhaupt nicht, was das bedeuten soll, aber offenbar ist es ganz fein, wenn man das tut. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, scheren, liken und was immer man noch alles elektronisch tun kann.
Unbedingt.
Machen Sie das. Ich sage vielen herzlichen Dank an unsere zwei Gäste. Fein war's, sagst du immer am Schluss.
Ja, was sage ich jetzt, wenn du das mir da...
Ja, was war's noch?
Ja, fein war's.
Danke. Uns auch. Dankeschön.